Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Wir klären gleich im Interview, warum Sicherheitsstandards für KI-Systeme dringend nötig sind und fragen danach, welchen Einfluss die Erderwärmung auf die Flutkatastrophe von Valencia hatte. Doch wir beginnen mit einem medizinischen Thema. In Deutschland leben mehr als 1,5 Millionen Menschen mit einer Alzheimer-Demenz. Und mit der alternden Bevölkerung wird die Zahl der Alzheimer-Patienten auch weiter steigen. Das Alter ist aber nicht der einzige Risikofaktor für diese Erkrankung. Eine Rolle spielen auch Umweltfaktoren wie die Luftverschmutzung. Das zeigt einmal mehr eine große Studie aus den USA, die auf enorme Datenmengen zurückgreift. Heute wurde sie im Fachmagazin PLOS Medicine veröffentlicht und mein Kollege Volkert Wildermuth hat sie für uns gelesen. Volkert, was sind denn die neuen Erkenntnisse dieser Studie?
Also erstmal einmal, die konnte diesen Zusammenhang zwischen Feinstaub und Alzheimer an wirklich vielen Personen bestätigen. Das Team von der Emory University in Atlanta, USA, hat Daten von Medicaid genutzt. Das ist diese staatlich geförderte Krankenkasse für Geringverdiener in den USA. Und Geringverdiener gibt es dort sehr viele, sodass Informationen zu rund 28 Millionen Menschen ausgewertet werden konnten, die alle älter als 65 Jahre waren. Knapp 3 Millionen von denen haben dann im Studienzeitraum Alzheimer entwickelt. Und die Forschenden haben anhand der Postleitzahl des Wohnorts geguckt, wie hoch war die Belastung mit Feinstaub in den 5 Jahren vor der Diagnose. Und dabei zeigte sich, die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer zu erkranken, steigt mit der Luftverschmutzung. Das ist ein erneuter Beleg für die Bedeutung des Feinstaubs. Und außerdem haben die Forschenden sich auch weitere Krankheitsbilder angeschaut, wie etwa Bluthochdruck, Depressionen oder Schlaganfälle, und haben dabei festgestellt, die beeinflussen diesen Zusammenhang zwischen Feinstaub und Alzheimer kaum.
Warum ist denn diese Erkenntnis wichtig?
Ja, es ist ja schon lange bekannt, dass Feinstaub eine Vielzahl von Krankheiten fördert, ganz zuvorderst die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Depressionen. Und es gab nun die These, dass der Feinstaub diese Krankheiten begünstigt und diese Krankheiten dann wiederum das Alzheimer-Risiko erhöhen. Die neue Studie aus Atlanta zeigt nun, dass es nicht so ist. Der Feinstaub führt direkt zu Problemen im Gehirn, wahrscheinlich indem er Entzündungen auslöst, die dann die Nervenzellen schädigen. Darauf deuten auch Tierversuche hin.
Wie ordnet sich denn der Feinstaub in andere Risikofaktoren bei Alzheimer ein?
Ja, der wichtigste Risikofaktor bleibt natürlich das Alter. Mit den Jahren steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer oder andere Demenzerkrankungen zu entwickeln. Auch die Gene spielen eine Rolle, besonders die Genvariante ApoE4. Am eigenen Alter oder den Genen kann man aber nichts ändern. Und die Lancet-Kommission zur Vorbeugung von Demenzen hat deshalb vor einigen Jahren gezielt nach Risikofaktoren gesucht, die sich tatsächlich beeinflussen lassen. Dazu gehört vor allem Schwerhörigkeit, hohe Cholesterinspiegel oder Einsamkeit. Und die Luftverschmutzung, die hat einen etwa halb so großen Effekt wie diese Faktoren. Das hat auch die neue Studie ergeben. Wenn wir nun alle nur frische Bergluft oder Meeresbrise atmen würden, ließen sich 3% der Alzheimer-Fälle vermeiden. Das klingt vielleicht nicht nach viel, aber in Deutschland wären das aktuell etwa 45.000 Personen, deren Gedächtnis noch funktionieren würde.
Welche Forderungen leiten die Forschenden aus diesen Ergebnissen ab?
Ja, die schließen ihren Artikel mit einem eher zurückhaltenden Satz. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Verringerung der Luftverschmutzung die geistige Gesundheit älterer Menschen verbessern könnte. Verschiedene Experten, die die Studie für die Science Media Center in Großbritannien und in Australien eingeschätzt haben, die werden deutlicher. Die Epidemiologin Susanne Röhr von der University of New South Wales zum Beispiel schreibt: Die wichtigste Botschaft lautet, das Demenzrisiko hängt nicht nur von persönlichen Entscheidungen ab, es geht auch um die Luft, die wir atmen und die Umwelt, in der wir leben. Und das bedeutet, es gibt auch eine gesellschaftliche Verantwortung beim Thema Alzheimer. Konkret würde das unter anderem heißen, für saubere Luft zu sorgen, etwa über Tempolimits.
Feinstaub fördert das Alzheimer-Risiko. Details schilderte uns Volkert Wildermuth. Vielen Dank dafür. Ein Robotikhund ist einer der Hingucker auf dem KI-Gipfel in Indien. Er kann 500 Mitarbeiter und eine riesige Lagerfläche bewachen, selbstständig und unabhängig. Doch was, wenn sich das lernende Überwachungssystem verselbstständigt und der Hund die Mitarbeiter angreift? An diesem einfachen Beispiel zeigt sich die Krux um Fortschritt und Gefahr von KI-Assistenz. Die Frage, wie gefährlich die Technologie werden könnte, wird auch die führenden Köpfe der KI-Branche beschäftigen, die sich dieser Tage in Neu-Delhi treffen, auf dem größten KI-Gipfel weltweit. Das haben mehr als 120 Professorinnen und Professoren zum Anlass genommen, um einen Appell für verbindliche Sicherheitsstandards an die deutsche Delegation zu schicken. Einer von ihnen ist der Informatiker und KI-Experte Professor Karl-Hans Blesius von der Hochschule Trier. Schon vor 3 Jahren haben Experten aus Wissenschaft und der Tech-Branche Sicherheitsstandards für die Entwicklung von riskanter KI-Technologie gefordert, um mögliche Schäden abzuwenden. Sicherheitsstandards gibt es nach wie vor nicht. Welche Schäden bzw. Gefahren inzwischen erkennbar sind, das habe ich Karl-Hans Blesius kurz vor der Sendung gefragt.
Also es gibt einige Experimente, die zeigen zum Beispiel, dass diese Systeme der generativen KI auch zu eskalierendem Verhalten tendieren könnten. Und sie könnten auch sich verselbstständigen. Es gibt schon Experimente, die zeigen, dass sie sich vor einer Abschaltung schützen. Und sie können auch sehr gut Menschen manipulieren. Und das können sie besser als Menschen andere Menschen manipulieren können. Dazu gibt es auch einige Experimente. Was natürlich auch sichtbar ist, dass Desinformationen in großem Stil produziert werden können, in Text, Bild, Videos. Und das kann natürlich auch Gesellschaften instabil machen, denn man weiß irgendwann einfach nicht mehr, was gilt, was ist noch wahr, was ist falsch. Diese Systeme der generativen KI entwickeln sich aber auch weiter und werden wahrscheinlich immer besser. Es besteht auch das Risiko, dass sie uns schon bald in Wissen, Schlussfolgern und Urteilsvermögen weit überlegen sind. Und das gilt dann für fast alle Gebiete. Und die Frage ist auch, was hat das für Konsequenzen? Welche Aufgaben haben dann noch menschliche Experten oder Politiker, wenn KI eben alles besser weiß und dann letztendlich entscheidet? Auch das birgt enorme Risiken für unsere Freiheit und auch für die Demokratie. Und dann natürlich nicht zu vergessen militärische Aspekte. Denn auch das Militär möchte die KI in allen Bereichen einsetzen. Das gilt nicht nur für autonome Waffen, sondern auch bei der militärischen Führung wird die generative KI eingesetzt. Aber diese KI muss nicht besser sein, ja? Auch wenn man das immer vermutet, auch wenn die immer besser werden. Nur die Grundlagen, die für eine Erkennung durch KI-Systeme vorliegen, sind in der Regel vage, unsicher und unvollständig. Und dann können auch KI-Systeme nicht sicher entscheiden. Unser normales Alltagwissen ist auch vage, unsicher und unvollständig. Und sichere Entscheidungen gehen dann prinzipiell nicht.
Was fordern Sie denn mit den anderen warnenden KI-Wissenschaftlern und anderen Forschenden in diesem Appell?
Der Appell ist eigentlich, finde ich, noch relativ zurückhaltend. Gefordert werden, dass rote Linien eingehalten werden, da es sonst so gefährlich wird. Wobei natürlich nicht so genau gesagt wird, was rote Linien sind. Aber ich habe ja eben schon ein paar Dinge genannt. Dann fordert der Appell Sicherheitsstandards für die Entwicklung selbst, wobei man aber auch nicht so genau weiß, wie diese aussehen könnten. Und was besonders wichtig ist, der Appell fordert, dass es weltweite Vereinbarungen geben muss. Das heißt, dass alle mitmachen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Wenn man was erreichen will, dass die gefährliche Entwicklung eingeschränkt wird, dann müssen alle mitmachen, alle großen Nationen müssen dabei sein.
Nationen sind das eine, aber wie lassen sich denn die Standards durchsetzen, wenn zu befürchten ist, dass sich Tech-Konzerne nicht daran halten, weil sie natürlich in der Evolution weiter voranschreiten wollen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Ein Aspekt ist, dass diese Systeme enorm viel Energie benötigen und man könnte natürlich diese Konzerne mit der Energiezufuhr beschränken. Das würde es zunächst etwas eindämmen. Aber wichtig finde ich auch, es müsste ja weltweite Vereinbarungen geben. Und diese weltweiten Vereinbarungen könnten natürlich auch leichter eingehalten werden, wenn es auch sonst sehr gute Beziehungen zwischen den ganzen Nationen, auch Unternehmen gibt, im Sinne von wirtschaftlichen Verflechtungen zum Beispiel. Dann haben wir mehr Austausch auch. Und dann sind die Chancen größer, dass Vereinbarungen auch eingehalten werden, wenn die mal getroffen sind. Dazu kommt dann wahrscheinlich auch, dass wenn es so ein gutes Verhältnis gibt zwischen allen Nationen, dass natürlich auch Mitarbeiter, die sehen, dass ihr Unternehmen sich nicht an Vereinbarungen hält, das auch vielleicht öffentlich machen. Mhm. Die Chancen sind dann auch größer.
Also aber da, die Chance das wäre ein wichtiger Aspekt. Die Chance an sich scheint mir jetzt nicht sehr groß, wenn ich auf die Großwetterlage schaue mit all den Kriegen, Konflikten und auch den autokratischeren Politikern, die an die Macht gekommen sind.
Ja, das ist richtig. Aber das müsste man versuchen zu überwinden. Man muss versuchen, über Diplomatie und Gespräche vertrauensbildende Maßnahmen aufzubauen und dann zu Vereinbarungen zu kommen. Das Ganze funktioniert nur, wenn das wirklich weltweit gelingt, auch zu heutigen Gegnern. Das Problem ist ja bei diesen Risiken der generativen KI hin zu einer möglichen Superintelligenz, dass halt die Existenz eines solchen Systems bereits sehr gefährlich ist und eventuell nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Bei anderen Technologien, da sind die Anwendungen gefährlich. Das heißt, nachdem eine Technologie existiert, könnte man die Anwendung beschränken.
Wie bei der Atomkraft.
Ganz genau. Ja? Aber bei einer Superintelligenz geht das möglicherweise nicht mehr. Ja, dann werden diese Systeme keine Kontrolle durch Menschen mehr zulassen. Damit müssen wir rechnen. Und deshalb muss das vorher verhindert werden. Und das geht nur gemeinsam. Sieht momentan nicht gut aus, aber eine andere Lösung sehe ich eigentlich nicht.
Forschende fordern verbindliche Sicherheitsstandards für KI. Einer von ihnen ist Professor Karl-Hans Blesius, mit dem ich über die Gefahren von KI-Systemen gesprochen habe. Was für Deutschland? Die Katastrophe im Ahrtal ist für Spanien die verheerende Flut Ende Oktober 2024. Durch extreme Niederschläge und dadurch ausgelöste Sturzfluten starben mehr als 230 Menschen, die meisten von ihnen im Großraum Valencia an der Mittelmeerküste. Nach dieser Katastrophe haben sich Forschende auch die Frage gestellt, wie groß der Anteil des Klimawandels an der erhöhten Niederschlagsmenge war. Heute erscheint in Nature Communications eine Studie, in der berechnet wurde, wie die Erderwärmung diese Extremwetter verstärkt. Volker Mrasek mit Details.
Mehr als eine Woche lang hängt damals ein Tiefdruckgebiet wie ein Damoklesschwert über dem Süden der Iberischen Halbinsel. Unablässig schaufelt es sehr feuchte und warme Luftmassen mit hohem Unwetterpotenzial vom Atlantik und Mittelmeer Richtung Spanien. Am 29. Oktober 2024 dann der schlimmste Tag. In zahlreichen Orten fallen Rekordregenmengen. Südwestlich von Valencia gehen sogar 770 Millimeter an diesem Herbsttag nieder, mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Ja. Der spanische Atmosphärenforscher Carlos Calvo Sancho hat die entscheidenden Stunden an diesem Katastrophentag ganz genau unter die Lupe genommen, zusammen mit Fachkollegen. Das Team nutzte dafür die Aufzeichnungen von über 250 Messstationen und sogenannte Reanalysedaten über das damalige Wettergeschehen. Im Supercomputer simulierten die Forscher das Ereignis dann in einer Modellwelt ohne den Klimawandel.
Das ist das Neue an der Studie. In unseren Simulationen liegt die räumliche Auflösung erstmals bei nur noch einem Kilometer. Sie ist also sehr hoch. Damit können wir praktisch in die Gewitterstürme hineinzoomen und schauen, wie der Klimawandel sie verändert. Und wir kommen zu dem Ergebnis, er hat die Regenmengen um rund 20% erhöht und hat die Fläche vergrößert, auf der mehr als 180 mm Niederschlag am Tag gefallen sind. Und das sogar um mehr als die Hälfte.
Ab 180 Millimetern gilt im Raum Valencia die höchste Warnstufe für Extremniederschläge. Mehr als 150 Quadratkilometer Landfläche wurden damals überflutet. In fast 80 spanischen Ortschaften gab es laut Medienberichten Tote. Nach den neuen Studienergebnissen darf man annehmen, dass die Zahl der Opfer in der Fläche ohne globale Erwärmung geringer gewesen wäre. Bemerkenswert ist aber auch die 20% höhere Regenmenge. Physikalisch ist ein so hoher Zuwachs eigentlich nicht zu erklären.
Die sogenannte Clausius-Clapeyron-Gleichung besagt, dass die Atmosphäre mit jedem Grad, um das sie sich erwärmt, 7% mehr Feuchtigkeit enthält, was dann auch die Regenmengen um 7% steigert. Bei den Ereignissen in Spanien hatten wir aber viel mehr Niederschlag obendrauf. Man spricht dann von einem Super-Clausius-Clapeyron-Effekt.
Der Grund dafür, höhere Temperaturen in Ozean und Atmosphäre beeinflussten nicht nur die Luftfeuchte, so der spanische Experte, Sie veränderten auch die Dynamik und mikrophysikalische Prozesse innerhalb von Gewitterstürmen. Genau das sei in Valencia vor über einem Jahr geschehen.
Wir sehen zum Beispiel in unserer Studie, dass der Klimawandel die Freisetzung von latenter Wärmeenergie in den Gewitterstürmen sogar um 30% erhöht hat. Diese Wärme steckt im Wasserdampf und wird frei, wenn er zu Wolkentropfen wird. Der Klimawandel forciert auch diese Prozesse. Das führt zu stärkeren Aufwinden in den Wolken, zu noch höheren Feuchtegehalten und damit zum Super-Clausius-Clapeyron-Effekt.
Die Lehre, die Carlos Calvo Sancho aus der Katastrophe und seiner Studie zieht, Spanien müsse dringend seine Frühwarnsysteme verbessern und den Schutz der Bevölkerung vor Starkregen und Sturzfluten erhöhen.
Über den Einfluss des Klimawandels auf die Flutkatastrophe von Valencia, Volker Mrazek. Vor einem Jahr hat ein russischer Drohnenangriff die riesige hangarähnliche Schutzhülle beschädigt, die 2016 über den zerstörten Reaktorblock 4 von Tschernobyl geschoben wurde. Unter diesem Schutzmantel sollte die radioaktive Ruine ferngesteuert zurückgebaut werden. Ein Projekt für viele Jahrzehnte, das nun durch die beschädigte Schutzhülle noch weiter zurückgeworfen wurde. Wie weit, hat Dagmar Röhrlich ein Jahr nach dem russischen Angriff gefragt.
Die Drohne schlug in die Nordseite ein und riss ein Loch von mehr als 15 Quadratmetern in die Hightech-Schutzhülle über dem alten Sarkophag. In dem sollen immer noch mehr als 200 Tonnen hochradioaktiven Material stecken. Die Schutzhülle besteht außen und innen aus Stahlverkleidungen, dazwischen Dämm- und Dichtungsschichten sowie Membranen, die Feuchtigkeit und Luftströme kontrollieren sollen. Das Feuer, das durch die Explosion ausgelöst worden war, breitete sich als Schwelbrand über den größten Teil der Außenverkleidung und einen Teil der Innenverkleidung aus.
Leider hat es große Bereiche der neuen Schutzhülle, auch NSC genannt, beschädigt und mehrere Membranen zerstört, die die Teile des NSC miteinander und mit dem Untergrund verbinden.
Entscheidend ist, dass große Teile der Verkleidung nun nicht mehr dicht sind, sprich Feuchtigkeit dringt ein, erklärt Balthasar Lindauer von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. Seit dem Angriff arbeitet die als Projektmanagerin fungierende Entwicklungsbank mit den Firmen zusammen, die Hightech-Schutzhülle NSC gebaut haben. Inzwischen gibt es erste Konzeptentwürfe für die Reparatur.
Laut den Konstrukteuren lässt sich die Funktion der Schutzhülle am ehesten wiederherstellen, indem man zusätzliche Verkleidungsschichten anbringt. Auch die verbrannten Membranen müssen ersetzt werden, damit die Belüftung schnell wieder funktioniert. Das Belüftungssystem hat vor dem Angriff einen leichten Überdruck zwischen innerer und äußerer Verkleidung erzeugt und so kontaminierten Staub zurückgehalten. Vor allem hat sie die Temperatur und die Feuchtigkeit geregelt. Mit dieser Kontrolle sollte die Hightech-Hülle vor Korrosion geschützt werden.
Denn für die ganzen Rückbauarbeiten muss diese Hülle 100 Jahre lang wartungsfrei funktionieren. Weil man sie wegen der Strahlung nicht regelmäßig neu beschichten und so konservieren kann, lief der Korrosionsschutz über die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Seit dem Angriff vor einem Jahr ist dieses System zerstört und die Zeit drängt.
Berechnungen haben ergeben, dass bereits 2030 Korrosion einsetzen könnte. Dann würde jede Reparatur wesentlich komplizierter und irgendwann wäre es unmöglich, die Struktur zu retten. Deshalb muss die Verkleidung wieder dringend abgedichtet werden, damit die Belüftung effektiv funktionieren kann.
Denn für die ganzen Rückbauarbeiten muss diese Hülle 100 Jahre lang wartungsfrei funktionieren. Weil man sie wegen der Strahlung nicht regelmäßig neu beschichten und so konservieren kann, lief der Korrosionsschutz über die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit. Seit dem Angriff vor einem Jahr ist dieses System zerstört und die Zeit drängt.
Die Einschlagstelle selbst ist bereits geschlossen worden. Und wir sind in den letzten Verhandlungen über einen Vertrag, um die 200 bis 300 weiteren Löcher schließen zu lassen, die für die Brandbekämpfung in die Struktur geschnitten wurden. Wir hoffen, dass diese Arbeiten bis Ende 2026 abgeschlossen sein werden.
Mit diesen Notreparaturen gewinnt man Zeit, aber die große Sanierung wird extrem schwierig. Es braucht neue Zugänge und Strahlenschutz für das Personal, damit längere Arbeiten überhaupt möglich sind. Hinzu kommt, dass alles passiert im Krieg. Es wird eine Herausforderung sein, die vielen notwendigen Arbeitskräfte auf das Gelände zu bringen. Und die Kosten? Da rechnet die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung derzeit mit mehreren hundert Millionen Euro.
Dagmar Röhrlich berichtete. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
Das von Mücken übertragene tropische Chikungunya-Virus könnte sich in weiteren Teilen Europas verbreiten als bisher angenommen. Bislang galt die Überlegung, dass sich der Erreger erst ab einer Temperatur von etwa 16 Grad Celsius ausbreitet, schreibt ein Team vom britischen Center for Ecology and Hydrology im Fachblatt Interface. Neue Untersuchungen zeigen, dass eine Übertragung des Virus schon bei etwa 14 Grad möglich ist. Die höchstmögliche Temperatur liegt bei 32, optimale Bedingungen herrschen bei etwa 26 Grad. Damit sind die Risiken für die öffentliche Gesundheit größer als bislang bekannt. Vor allem im Juli und August kann sich das Virus in weiten Teilen Europas ausbreiten, in südlichen Regionen sogar von Mai bis November. Chikungunya war ursprünglich auf tropische Regionen beschränkt, breitet sich durch die Erderwärmung aber zunehmend aus. Die eingeschleppte asiatische Tigermücke, Hauptüberträger des Virus in Europa, wird sich wahrscheinlich weiter verbreiten. Chikungunya verursacht meist Fieber und starke Gelenkschmerzen.
Die Zahl der Haiangriffe ist leicht zurückgegangen.
Im vergangenen Jahr wurden weltweit 65 unprovozierte Haiangriffe auf Menschen erfasst. Das ist etwas weniger als im 10-Jahres-Durchschnitt von 72. Das teilte die Datenbank ICEF des Florida Museum of Natural History mit. 9 dieser Angriffe 2025 endeten tödlich.
Moderna erhält die Zulassung für einen neuen Corona-Impfstoff.
Die Europäische Kommission hat den Impfstoff mNEXSPIKE des US-amerikanischen Pharmakonzerns Moderna zugelassen. Das neue Vakzin soll die nächste Generation von mRNA-Covid-19-Impfstoffen einläuten. Bereits im Dezember 2025 hatte der zuständige Ausschuss bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA die Zulassung empfohlen. Der Impfstoff kodiert nicht für das gesamte Spike-Protein, sondern nur für bestimmte Teile. Das ermöglicht eine geringere Dosierung. Die neue und kürzere Struktur der mRNA könnte den Impfstoff zudem länger haltbar machen.
Nachsehen verstärkt die Kurzsichtigkeit.
An einer zunehmenden Kurzsichtigkeit ist nicht allein das Lesen oder das Starren auf Bildschirme schuld, sondern es kommt auch auf die Beleuchtung an. Denn beim Nahfokussieren verengen sich die Pupillen und es fällt weniger Licht auf die Netzhaut. Ist dann die Beleuchtung nicht ausreichend, werden die Sehbahnen im Auge ungleichmäßig aktiviert und auf Dauer geschwächt. Als Folge kommt es zu langfristigen Veränderungen des Augapfels und die Kurzsichtigkeit nimmt zu, berichtet ein Forschungsteam aus New York im Fachblatt Cell Reports.
Ein alter Hai gibt Rätsel auf.
2005 wurde ein Haifossil erstmals als Bavaria scyllium wissenschaftlich beschrieben. Mittlerweile wurden in den Sollenhofer Plattenkalken mehrere Fossilien dieser 150 Millionen Jahre alten kleinen Urhaie entdeckt. Tiere mit schlankem, langgestrecktem Körperbau. Eins dieser Fossilien verfügt über Barteln. Bei diesen auch als Kinn- oder Bartfäden genannten Ausstülpungen am Maul handelt es sich um ein fadenförmiges Sinnesorgan. Laut einer Neubewertung aller Funde lassen sich die Fossilien nun keiner der existierenden Haiordnungen eindeutig zuordnen, schreiben Paläontologen aus Wien im Fachblatt Communications Biology.
Sternzeit, 18. Februar. Der Kölner Mondflug des Herrn Schmitz. Die Karnevalssaison ist vorbei, doch ein ganz besonders jeckes Stück lässt das ganze Jahr über Mondfans schmunzeln. Die 4,5 Meter hohe Schmitz-Säule vor der Kirche Groß St. Martin in Köln. Sie soll daran erinnern, dass auf der einstigen Martinsinsel im Rhein der Legende nach römische Soldaten und ubische Mädchen den Ursprung der Familie Schmitz legten. Die Säule wurde 1969 von einem Privatmann gestiftet. Ihre erfolgreiche Errichtung im geplanten Zeit- und Finanzrahmen, wie man munkelt, ist aus Kölner Sicht natürlich nur mit einem weiteren Ereignis jenes Jahres zu vergleichen, der Landung auf dem Mond. So heißt es in der Inschrift: Im gleichen Jahr betrat der Amerikaner Neil Armstrong als erster Mensch mit dem linken Fuß den Mond. Von der Schmitz-Säule 389.994 Kilometer und 100 Meter entfernt. Diese Angabe, berechnet vom selbsternannten Institut für Weltraumforschung in Bochum, bezieht sich auf die Sekunde des historischen ersten Schritts. Die Entfernung zwischen Fußabdruck und Säule schwankt aufgrund der elliptischen Mondbahn und der Erddrehung um mehr als 50.000 Kilometer. Auf der anderen Seite des Atlantiks war man ähnlich verzückt. Neil Armstrong, Werner von Braun und die NASA nahmen von Säule und Inschrift dankbar Kenntnis, behauptet der Text auf der Schmitz-Säule. Sicher fiel bei der Einweihung der Säule der epochale Satz: Dies ist ein kleiner Schritt für Köln, aber ein Riesensprung für die Schmitzens.
Der Kölner Mondflug passend zum Aschermittwoch. Und damit neigt sich die Sendezeit dem Ende zu. Britta Fecke wünscht noch einen schönen Abend.